Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Simon Schütz. Der ist Leiter der Pressestelle beim Verband der Automobilindustrie, VDA. Zuvor war er Redakteur bei Bild und berichtete über die US-Politik sowie die Innenpolitik in Deutschland. Er arbeitete auch als freier Mitarbeiter für das National Public Radio, wo er vor allem über aktuelle Entwicklungen in Deutschland schrieb. Simon schloss sein Studium an der Freien Universität in Berlin mit einem MA in strategisches politische Kommunikation ab. Außerdem studierte er an der George Washington University, wo er sich vor allem Dingen mit öffentlicher Diplomatie auseinandersetzte. Er stammt ursprünglich aus Hof und hat ein BA in Politik und Medienwissenschaft. Er hat auch in Bordeaux in Frankreich studiert und während seines Studiums arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dr. Andreas Nick, Mitglied des Deutschen Bundestages. Simon wurde mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet, war Stipendiat des Arthur Burns sowie des RIAS-Programms. Und außerdem ist er ein Young Leader Alumni von Global Bridges und Europe United. Simon war auch ein Schuljahr lang Au-pair in Lexington in Massachusetts. Und was man dann nach diesem Lebenslauf gar nicht vermutet, Simon ist immer noch ein leidenschaftlicher Fan der 3-Fragezeichen-Hörspiele und kann keine neue Folge davon verpassen. Herzlich willkommen, lieber Simon.
Ja, herzlich willkommen oder danke, dass ich da sein kann, liebe Anne, lieber Philipp. Vielen Dank für die sehr nette und ausführliche Einführung und das mit den 3 Fragezeichen stimmt tatsächlich. Und letzte Woche kam auch wieder eine neue Episode, die ich allen, die hier zuhören, die vielleicht auch 3 Fragezeichen hören, nur empfehlen kann. Das war eine sehr gute neue Folge.
Ja, super, Leute, die dann Hörmedien mögen, mögen wir auch ganz gern. Und was man vielleicht nicht vermutet, der Autor der 3 Fragezeichen, Robert Arthur, war Redakteur und Skriptautor und hatte dort auch einen beruflichen Kontakt zu Alfred Hitchcock. Und er war seine Inspiration für die Detektivserie der Kinder, die 3 Fragezeichen. Simon, deswegen die Frage, was fasziniert dich an die 3 Fragezeichen und wie viele Fragezeichen und Hitchcock stecken für dich in der digitalen Transformation?
Wow, da ist es schwer, sich kurz zu fassen. Für mich ist die Faszination der 3 Fragezeichen eigentlich, dass sie mich schon als Kind begleiten und man irgendwie mit denen so ein bisschen groß geworden ist. Und immer, wenn ich die 3 Fragezeichen höre, kann ich gut abschalten und es ist gleichzeitig spannend. Und so etwas mitzunehmen aus der Kindheit, was man dann als junger Erwachsener immer noch gerne hört, das ist einfach schön, das gibt es ja auch nicht so oft. Meistens bleiben Kinderserien ja Kinderserien und die 3 Fragezeichen haben das ganz gut hinbekommen. Was die Fragezeichen in der Digitalisierung angeht, da gibt es sicherlich noch sehr viele. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, welchen Bereich man sich anschaut. Aber ich glaube, dass eines zumindest mittlerweile angekommen ist, sowohl bei der Ampelregierung als Industrie oder generell in Deutschland. Wir sind da weit hinter unseren Möglichkeiten zurück und wir sind auch weit hinter dem, wo wir sein müssten, damit wir global wettbewerbsfähig sind und eben auch gerade, was die Innovationen und alle Zukunftstechnologien angehen, ganz vorne mit dabei sind. Ja, da sind die Rahmenbedingungen, was die digitale Infrastruktur in Deutschland und vieles weitere betrifft, sicherlich noch ausbaufähig. Gibt es jetzt entsprechende Pläne? Muss man natürlich schauen. Wie wird das Ganze umgesetzt und schaffen wir es tatsächlich erstmal aufzuholen? Ja, ich glaube, das ist erstmal notwendig, aufzuholen, um dann wirklich darüber zu reden, ob man mal wieder in eine Führungsposition kommen kann, was sicherlich unser Ziel sein sollte.
Ich entnehme deinen Worten, dass du sagst, wir sind nicht mehr in dieser Führungsposition. Ist das so? Ist die deutsche Automobilbranche nicht mehr in der Führungsposition, wo sie jahrzehntelang war?
Doch, die Automobilindustrie in Deutschland gibt schon noch weltweit die Standards an. Also wir bauen die weltweit sichersten, die effizientesten und auch die modernsten Fahrzeuge und auch mit den neuesten Technologien. Das sieht man gerade beim autonomen Fahren. Da sind letztlich die wirklich die Technologie auf die Straße bringen schon. Das sind die deutschen Unternehmen. Gerade auch beim autonomen Fahren hat tatsächlich Deutschland auch in der Gesetzgebung bisher ein gutes Beispiel abgegeben. Wir sind da tatsächlich ja weltweit eigentlich die Ersten, die eine Gesetzgebung haben, die das auch ermöglicht, die entsprechenden Innovationen, die entwickelt sind, auf die Straße zu bringen. Kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wie das weiter ausgestaltet wird, gerade bei den höheren Level. Da muss man immer darauf achten, dass es nicht zu bürokratisch wird, dass das Ganze wieder ausbremst. Genau. Aber ganz klar, da sind wir beispielsweise vorne. Auf der anderen Seite ist das eine ja, oder auch wenn man sich immer wieder anschaut, woher kommen die Patente, wer entwickelt die Innovationen, auch da sind die deutschen Unternehmen der Autoindustrie immer noch ja tonangebend. Allerdings, dann kommt ja die zweite Stufe, können wir diese Innovation und das alles, was wir neu entwickeln, auch wirklich ja umsetzen, können wir es auf die Straße bringen. Und dafür sind halt weitere Voraussetzungen notwendig. Ja, also bei autonomem Fahren, das funktioniert eben nur dann, wenn man auch entsprechende zum einen Gesetzgebung hat, aber auch eine entsprechende Netzabdeckung hat. Das funktioniert. Gleiches gilt übrigens dafür, wenn Autos miteinander kommunizieren. Da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, gerade was auch Verkehr in Städten angeht, wenn Autos miteinander kommunizieren können, kann das sehr viel dazu führen, dass Städte verkehrsärmer werden, autoärmer werden auch. Das geht aber nur, wenn wir eben da bei der Digitalisierung vorankommen. Es darf da keine Nichtabdeckung mehr geben und es muss tatsächlich eben auch gesetzliche Klarheit geben. Was da auch wichtig ist, ist immer, wir haben einmal Deutschland, aber natürlich auch Europa, ja. Also und da muss Europa dann entsprechend immer nachziehen oder immer vorlegen, je nachdem, um was es geht, damit wir im Einklang sind und eben auch dafür sorgen, dass wir weltweit die Standards setzen, weil das ist ja entscheidend, gerade bei einer Industrie wie der Autoindustrie.
Vielleicht, bevor wir dann gleich so ein bisschen stärker in die Zukunft schauen, vielleicht nochmal eine Frage, die mir einfach immer noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Du hast schon gesagt, in bestimmten Bereichen sind wir wirklich super dabei und da werden wir heute auch nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber wir haben, glaube ich, alle gesehen, dass wir zu lang zu wenig gemacht haben und dass man da sehr stark ja, vielleicht auch sich gewehrt hat, sich an neue Dinge anzupassen. Was ist für dich die Erklärung, dass man das so lange gemacht hat? War es einfach der pure Erfolg, dass man einfach zu lang zu erfolgreich gewesen ist? Oder gab es aus deiner Sicht noch andere Gründe, die diese ja, Transformationsfähigkeit in der Automobilbranche vielleicht etwas zu lange blockiert haben?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass man sich nie auf Erfolg ausruhen darf oder nie etwas als ja sicher annehmen darf. Und natürlich gibt es oft den Hinweis, dass man sagt, naja, wie sieht es denn aus in Deutschland? Ist die Autoindustrie da wirklich noch so innovativ oder treibt sie den Wandel voran? Und da wird ja oft dieses Beispiel genommen mit Elektromobilität und Ähnlichem. Ja, da muss man aber dann tatsächlich auch mal hinschauen, was ist denn teilweise einfach nur in Anführungsstrichen nur Wahrnehmung und wie sehen die Tatsachen wirklich aus? Tatsächlich sind wir bei der E-Mobilität inzwischen ganz vorne dabei. Ja, wir sind wir produzieren unendlich viele E-Autos, ja, sind da Europameister sozusagen, wenn man das statistisch sehen würde. Aber das Entscheidende ist ja, wir haben ja dieses Ziel, ja, und das Ziel ist sehr ambitioniert. 15 Millionen E-Autos bis 2030, das ist nicht mehr lang. Mhm. Und gleichzeitig, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Und die hängt so weit hinterher. Ja, also aktuell müsste sich die Aufbaugeschwindigkeit, die Erweiterung des Ladenetzes, die Geschwindigkeit müsste sich versechsfachen, damit wir das Ziel, was gesetzt ist, nämlich die 1 Million Ladepunkte erreichen. Das heißt, bei all dem ist es ja nicht mehr so, dass eine Sache quasi vorangeht und damit ist die Sache getan, sondern es ist alles vernetzt. Ja? Und bei den Elektromobilität ist es eben entscheidend, dass dort mitgedacht wird. Die Infrastruktur muss geschaffen werden. Wir hatten gerade beispielsweise wieder die IAA. Es gibt ja zwei IAA. Die meisten wissen ja gar nicht, dass es zwei IAA gibt. Es gibt die IAA Mobility. Da geht es um PKW und Mobilität. Es ist mittlerweile ja eine Mobilitätsmesse. Das haben wir ja bewusst umgestaltet, wo auch genauso Fahrräder zu Gast sind als Autos. Und dann gibt es noch die IAA Transportation, die beschäftigt sich mit Logistik und Handel. Die hatten wir jetzt vor 2 Wochen in Hannover. Und da hat man gesehen, es gibt schon unendlich viele E-Lkw, Wasserstoff-Lkw. Und dann kann man sich mal anschauen, naja, was gibt es denn in Deutschland und in Europa schon an Ladesäulen, an denen E-Lkw laden können? So gut wie keine. Was gibt es an Wasserstofftankstellen? Auch sehr wenige. Das heißt, viele, mit denen ich dann auch gesprochen habe, sagen, naja, an sich würden wir uns schon gerne unsere Flotte mit E-Lkw ausstatten, aber wenn wir die nicht laden können, was machen wir denn dann? Das heißt, man muss diese ganzen Themen ein bisschen komplexer sehen. Da haben ganz viele Leute ihre Hausaufgaben quasi zu machen. Ganz viele Leute haben viel zu tun, viele Industrien, viele Bereiche. Für uns ist ganz wichtig, wir haben das erkannt, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und jetzt ist es eine Gemeinschaftsaufgabe, damit wir das alle zusammen auch schaffen und da müssen alle an einem Strang ziehen.
Simon, die Präsidentin vom VDA, die Hildegard Müller, die hatte gesagt, Deutschland hat die weltweit ambitioniertesten Klimaziele. Und damit wir sie erreichen können, brauchen wir die weltbesten Standortbedingungen. Jetzt hast du eine einmalige Gelegenheit. Was braucht sie denn?
Ja, also ich meine, das muss man natürlich sagen, es hat sich jetzt auch noch mal sehr viel getan durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Ja? Also da muss man ja sagen, die Energiepreise, die ohnehin schon in Deutschland immer sehr hoch waren, sind jetzt regelrecht explodiert. Ja, also man muss das so sehen, in den USA beispielsweise sind die Energiepreise aktuell ein Zehntel von dem, was wir hier bezahlen. Dass das für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen schwierig ist, das erklärt sich, glaube ich, von allein. Und das sieht man übrigens auch schon. Also wir hatten letztens eine Umfrage, unseren Zulieferern, ganz viele stellen ihre Investitionen hinten an, weil sie im Moment gar nicht mehr wissen, wie sie die aktuellen Rechnungen begleichen sollen. Und viele denken über Verlagerungen ins Ausland nach. Was heißt das? Ja, wir müssen in vielerlei Hinsicht gucken, wie können wir besser werden? Die Energiepreise müssen dauerhaft runter. Jetzt geht es ja viel um aktuelles Krisenmanagement. Da gibt es ja auch schon entsprechende Vorschläge. Da muss man jetzt sehen, dass das rasch, zielgenau, unbürokratisch umgesetzt wird. Und dann geht es aber auch um die Zukunft. Wie können wir denn dafür sorgen, dass wir weiterhin ja ein Industriestandort bleiben? Und da geht es weit über aktuelles Krisenmanagement heraus. Ja, wie sieht es mit Rohstoffen aus? Wir alle sprechen davon, wir müssen uns diversifizieren, wir müssen auch resilienter werden. Das heißt, wir brauchen Rohstoffpartnerschaften mit ganz vielen Ländern, damit wir uns da entsprechend absichern. Wir brauchen Energiepartnerschaften mit ganz vielen Ländern, damit wir uns da absichern. Da gibt es ja die Märkte, ja, beispielsweise in Afrika. Da muss aber jetzt etwas unternommen werden, denn sonst werden die Märkte ohne uns verteilt. Strompreis sollte man schnellstmöglich die Strombesteuerung aufs europäische Mindestmaß absenken. Und dann gibt es aber auch so andere Sachen, die die Regierung jetzt erkannt hat. Man muss schauen, macht sich's wirklich? Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen maximal beschleunigt werden. Ja, es kann nicht sein, dass ganz viel daran scheitert, dass es einfach zu lange dauert, ja, dass Prozesse nicht in die Spur kommen. Und ich glaube, das sind schon mal so grundsätzliche Sachen, bei denen man überlegen muss. Denn ganz klar ist, diese Transformation, die wir gerade durchlaufen Richtung klimaneutrale Industrie, da gehen wir, wie Sie eben schon in dem Zitat von Frau Müller gesagt haben, gehen wir weltweit voran. Und ich glaube, es ist gut und es ist eine Chance, dass wir weltweit vorangehen, auch Europa als Kontinent. Man muss dabei eines ganz klar beachten. Wir gehen voran und die Welt, gerade China und USA, die schauen, naja, okay, die haben das jetzt gesagt, die machen das, mal gucken, wie das läuft. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir bei all dem, was wir vorhaben, schauen, dass das ein Erfolg wird für das Klima, aber auch genauso für die Menschen und für die Industrie. Ja, das ist ein Wohlstands-, ein Wachstumsmodell. Weil nur wenn uns das gelingt, dann guckt die Welt auf Deutschland und auf Europa und sagt, die haben das gemacht, die haben diese Transformation geschafft und es hat nicht zu hoher Arbeitslosigkeit, nicht zu Deindustrialisierung geführt, sondern es hat einen gewissen Anstoß gegeben, es hat denen ein bisschen Aufbruch vermittelt. Die haben da neue Sachen etabliert, neue Arbeitsplätze geschaffen und ich glaube, das muss unser Leitmotiv sein und dann kann das wirklich eine Erfolgsgeschichte werden, die international kopiert wird. Und nur dann hilft es dem Klima ja wirklich. Ja? Wir sind einer, der Deutschland und Europa muss definitiv seine Hausaufgaben machen und da vorangehen. Aber damit wir dem Klima wirklich helfen, muss die Welt nachziehen. Und das müssen wir uns immer wieder deutlich machen.
Wie weit spielt das Auto, so wie wir es kennen, da eine Rolle? Also ist kein Geheimnis. Ich bin Autofan, bin mit Autos groß geworden. Und für mich sind Autos immer noch irgendwie Symbole der Freiheit, auch wenn man natürlich gewisse Probleme hat und Herausforderungen hat, die sind offensichtlich. Aber wir haben ja auch so ein bisschen den Trend aktuell in der Diskussion, dass das Auto als solches natürlich auch schon sehr negativ gesehen wird und natürlich da auch eine Debatte darüber herrscht, ob die Mobilität der Zukunft überhaupt noch Automobile braucht, so wie wir sie denn kennen. Wie wäre denn deine differenzierte Meinung zu dieser kontroversen These?
Ja, also ich glaube, das stimmt sehr gut. Ich wohne in Berlin, ja. Das heißt, ich bin sehr oft auch damit konfrontiert, dass Menschen vielleicht die Zukunft sich autofreier vorstellen als andere. Gerade in Berlin gibt es ja auch diverse Initiativen. Ich glaube, zum einen muss man ganz klar unterscheiden bei allen Lösungen in der Zukunft. Es gibt da keine Blaupause, die für alles gilt. Es gibt ganz unterschiedliche Regionen auf dieser Welt. Es gibt in Deutschland auch ganz unterschiedliche Regionen, beispielsweise in Berlin. Klar, da haben wir einen öffentlichen Nahverkehr, der bestimmten Menschen ist sicherlich erlaubt, auch ohne Auto klarzukommen. Ja, ich persönlich habe kein Auto, aber ich bin auch ein Single, der in Berlin wohnt, der jetzt nicht irgendwie Familie hat, der zu seinem Job kommt mit den Öffentlichen. Es gibt auch Leute in Berlin, die von außen reinpendeln oder Ähnliches, die hier auf ein Auto angewiesen sind. Aber grundsätzlich gesehen ist es, glaube ich, entscheidend, dass man in dieser ganzen Debatte weg von diesen alten Feindbildern kommt. Wir müssen gucken, okay, wie kann man kombinieren, dass alle Verkehrsteilnehmer integriert werden? Ja, gerade bei solchen Konzepten wie Last Mile, ja, wo es wirklich um die letzte Meile in den Städten geht, da kann man ja auch ganz viel mittlerweile machen mit Cargo Bikes und Ähnlichem, um die Autos, gerade um die Städte verkehrsärmer zu machen. Und dann ist das andere, dass ich glaube, man kann auch ganz viel eben, und da sind wir bei dem Thema dieses Podcasts oder auch dem Schwerpunkt dieses Podcasts, durch die Digitalisierung machen. Mhm. Die Autos der Zukunft werden teilweise ganz andere Funktionen einnehmen. Mhm. Sie sind nicht mehr nur dafür da, uns von A nach B zu bringen, ja, sondern die Autos der Zukunft, also zum einen sehen wir das ja jetzt schon, dass es ganz neue Modelle gibt, wie Sharing und Pooling-Modelle, ja, die wir ja sicherlich oder einige von uns auch schon nutzen. Und das andere ist, dass autonome Fahren, das sind noch weiterer Zukunft, aber auch gar nicht mehr die so weite Zukunft eine Rolle spielen wird. Da legen wir jetzt ja die Leitlinien vor, damit das funktioniert. Und das andere ist, dass das Auto auch in anderer Hinsicht zu einem Gemeinschaftsgut wird. Also beispielsweise auch, was das Stromnetz angeht, durch das bidirektionale Laden wird quasi das Auto auch zu so einem kleinen Ladespeicher, einem mobilen, den man nutzen kann. Dann können Autos miteinander kommunizieren. Autos werden auch dann in Zukunft, wenn es autonome Fahren kommt, zu einem Arbeitsort, zu einem, ja, weil man ja quasi nicht mehr selbst fährt. Das ist noch weiterer Zukunft. Aber ich glaube halt, das Auto wird immer Bedeutung haben. Es wird seine Rolle verändern. Wir sind dabei quasi, sagen wir mal, Deutschland hat das Auto erfunden und jetzt erfinden wir das Auto wieder neu. Mhm. Software wird eine immer größere Rolle spielen, auch das ist sicher. Aber ich glaube, das Auto wird nie ganz verschwinden. Das Auto wird klimafreundlich. Das Auto wird aber auch in Zukunft dafür sorgen, dass Menschen individuelle Mobilität haben. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die in der Debatte manchmal verloren geht, dass diese individuelle Mobilität eben auch tatsächlich so am besten realisiert werden kann. Und das bedeutet eben auch Teilhabe am Leben. Ja, das bedeutet Freiheit. Ich meine, ich bin auf dem tiefsten Land. Ja, Anne, du hast es am Anfang gesagt. Oh, wir sind ein kleines Dorf im Westerwald. 1000 Leute, da ist man ohne Auto jetzt und wahrscheinlich auch in naher Zukunft aufgeschmissen. Und deswegen muss man natürlich auch immer schauen bei dieser ganzen Debatte. Das eine ist die Perspektive der Städter. Und beispielsweise so ein Städter wie ich, der in Berlin wohnt und die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich easy nutzen kann. Aber ja, es gibt genauso auch ganz andere. Und deswegen, differenziertes Bild ist, ich bin mir ganz sicher, das Auto spielt auch in Zukunft eine Rolle. Die wird sich verändern, die wird sich weiterentwickeln. Aber das Auto wird weiter individuelle Mobilität ermöglichen.
Mhm. Jetzt hört man auch sehr, sehr viele Stichworte im Bereich Auto und Auto der Zukunft. Wenn man das dann auch alles hört, da wird der Maschinenbauer wird zum Hightech-Unternehmer in dem Sinne. Wie groß ist die Rolle von Cybersicherheit für diese ganzen Vernetzungen, von denen du vorhin gesprochen hast?
Ja, die ist natürlich ganz zentral. Also Cybersicherheit oder an sich eben auch die Sicherheit von Wirtschaft und Forschung generell. Das ist ja mehr als nur die Cybersicherheit. Und ich glaube, das muss man ganz wichtig, auch jetzt gerade durch Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit, was jetzt mit der Bahn passiert ist im Norden Deutschlands oder auch mit Nord Stream, ganz sicherstellen, dass Inhalt dieser nationalen Sicherheitsstrategie, die wir ja in Deutschland entwickeln und immer weiterentwickeln, natürlich die Cybersecurity sein muss. Daten werden eine immer größere Rolle spielen, ja, und da muss ganz klar geregelt sein, wer hat Zugriff auf diese Daten, wie wird das geregelt, wie wird auch sichergestellt, dass letztlich immer der Verbraucher die Hoheit darüber hat, wer die Daten nutzen kann, ja. Und das andere ist aber auch zu dieser Security oder zu der nationalen Sicherheitsstrategie gehört genauso dazu, dass wir auch dafür sorgen, ja, wie werden Lieferketten, wie wird Wertschöpfung in Zukunft auch abgesichert. Das sind genauso wichtige Faktoren. Das ist mir immer wichtig, dass man darauf auch hinweist und bei dieser Debatte oder bei dieser wichtigen Debatte über Cybersecurity das eben nicht vergisst. Und da, klar, also Cybersecurity, riesiges Thema, Verwendung von Daten an sich sowieso auch ein riesiges Thema. Da ist ganz wichtig, dass Deutschland da auch die Initiative ergreift und eben nicht nur in Berlin, sondern eben gerade auch in Brüssel vorangeht, weil gerade was Daten angeht, ist kein Geheimnis, ist die Konkurrenz weltweit sehr groß. Ja, da sind uns andere auch voraus. Und wenn man jetzt aufholen will, dann ist es ganz wichtig, dass man einen gemeinsamen Markt schafft, gemeinsame Regeln findet. Und da muss sich Europa genau darauf besinnen, weil nur dann haben wir eine Chance, da entsprechend aufzuholen. Die Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unternehmen, die haben die Skills, die haben die Fähigkeiten. Wir sind gut aufgestellt, wir haben tolle Leute. Und ganz oft braucht es dann eben die Rahmenbedingungen, in dem Fall eben sichere Rahmenbedingungen für Datennutzung, für Datensicherheit, damit wir das auch tatsächlich nutzen können.
Cybersecurity, ein Schwerpunkt, eine Herausforderung, man kann auch sagen, eine Kompetenz. Jetzt gibt es in dieser Transformation noch viele andere Kompetenzen. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem ganzen E-E-Komplex, Elektrik, Elektronik, generell sozusagen das Auto, das sich eher zum Device entwickelt. Du hast es auch vorhin angedeutet. Und man merkt auch, dass das zu tektonischen Kompetenzverschiebungen gerade führt, bei den Zulieferern, bei den OEMs, in der gesamten Branche. Was ist da deine Einschätzung? Wie weit sind die Unternehmen? Aus unserer Sicht gibt es da Licht und Schatten. Man tut sehr viel, aber man hat auch noch sehr viel vor sich. Hat man vielleicht so ein bisschen das Kompetenzthema in den letzten Jahren so unterschätzt, weil es eben auch mit weicheren Faktoren zu tun hat und Automotive tendenziell vielleicht eher so die messbaren, greifbaren Faktoren etwas mehr mag? Was denkst du dazu?
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr spannendes Thema, das uns, glaube ich, in der nächsten Zeit sehr beschäftigen wird und auch längerfristig beschäftigen wird. Also grundsätzlich gesehen, ja, es kommt auf beides an. Es gibt in der Automotive-Industrie, die ja riesig ist, beides. Es gibt natürlich vieles, wo die Soft Skills entscheidend sind, aber es gibt auch noch vieles, wo, so wie man sich's vorstellt, old fashioned quasi, noch entscheidend ist. Und der Fachkräftemangel, der betrifft uns ja in Deutschland sowieso alle. Da braucht es eine große Strategie, die entwickelt die Ampel. Da wird man sehen, ob das, was da momentan so überlegt wird, letztlich in der Ausgestaltung helfen kann und wird. Und grundsätzlich, was den Automobilindustrie angeht, kann man, glaube ich, schon so ein bisschen sehen, es gibt ja auf der einen Seite die großen OEMs, die Hersteller, und dann die Zulieferer. Und die Zulieferer, das sind die, die gerade nochmal ganz besonders gefordert sind. Ja, da gibt es ganz viele, die hängen tatsächlich noch am Verbrenner, sagen wir mal, die verdienen gerade noch ihr Geld mit der Verbrennertechnologie und versuchen gleichzeitig, sich für das Neue, für die Transformation einzustellen. Und auch da, das ist eine riesige Herausforderung und es ist für die auch allein deswegen nicht einfach, um ein Beispiel zu nennen, ja, es gibt in Brüssel wird ja gerade an einer neuen Taxonomieregelung gearbeitet und aktuell, wir hoffen, dass das noch geändert wird und setzen uns dafür ein, es ist gerade für Zulieferer, die ja gerade jetzt den Zugang zu finanziellen Mitteln brauchen, um die Transformation zu stemmen, für die ist diese Regelung nicht entsprechend ausgelegt, weil eben geschaut wird, okay, wenn das Zuliefererprodukt auch noch in einem Verbrennermotor verbaut sein könnte oder eben nicht hundertprozentig zuzuordnen ist, dann fallen sie eben nicht in diese Taxonomieverordnung, um das mal ganz vereinfacht darzustellen. Das heißt, gerade die das Zugang zu dem Geld bräuchten, ja, denen wird es schwieriger gemacht. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, dass wir da entsprechende Regelungen finden, damit diese Unternehmen diese Transformation schaffen können. Natürlich wird da auch ganz viel an Umschulung nötig sein. Ja, ich hatte ja eben schon mal gesagt, diese Transformation bedeutet eben auch, es werden Arbeitsplätze wegfallen. Ja, das ist ganz sicher, weil Arbeitsplätze hängen zum Teil am Verbrenner. Es ist gar kein Geheimnis. Es werden aber auch neue Arbeitsplätze entstehen. Wo die neuen Arbeitsplätze entstehen, das haben wir in der Hand. Das haben wir in der Hand mit den Standortbedingungen. Das haben wir in der Hand mit den Rahmenbedingungen, die wir setzen. Und sagen wir mal so, die aktuellen Entwicklungen in der Welt machen es nicht wirklich einfacher. Umso mehr sind wir also gefragt, ist die Politik gefragt, dafür zu sorgen, dass diese Arbeitsplätze der Zukunft bei uns zu Hause sind.
Simon, müssen wir auch ein bisschen unsere Einstellung ändern auch, weil man dann guckt, also inflationäre Studieren überall, da sitzt man dann zu Hause und denkt, so ein Job im Büro ist super und die Autoindustrie hat auch sehr viele produktionsnahe Positionen, die auch also ja Zug um Zug digitalisiert werden, dennoch auch Leute gebraucht werden, müssen wir jetzt anfangen oder muss die Autoindustrie anfangen, diese Positionen attraktiver zu machen nach außen hin, um die Digitalisierung voranzutreiben? Oder wie siehst du das?
Also Anne, ich finde, das ist ein Punkt, der super wichtig ist für die Autoindustrie, aber auch generell. Wir haben in Deutschland, ich finde, fast sogar das Problem, ich würde schon als Problem bezeichnen, dass wir eine Entwicklung hatten in den vergangenen Jahren, dass quasi das Studium das Nonplusultra war und jeder hatte das Ziel zu studieren und gleichzeitig haben wir in Deutschland eigentlich das weltweit beste Ausbildungssystem. Die anderen Länder auf der Welt kopieren unser Ausbildungssystem, weil es so gut ist. Und hier ist es quasi so ein bisschen, also mal ganz salopp gesagt, wenn jemand nach der 10. Klasse sagt, er macht eine Ausbildung, so, hä, ja, machst du kein Abitur, gehst du nicht noch studieren? Also da muss man sich ja fast schon rechtfertigen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe ja von uns als Gesellschaft, das kann nicht eine Industrie alleine stemmen, sondern als Gesellschaft, dass diese Berufe die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Ja? Und das eine ist eben die gesellschaftliche Anerkennung. Anerkennung ist natürlich auch immer etwas, was sich letztlich im Lohn widerspiegelt, aber sie ist eben auch die, wie sie gesellschaftlich ist. Ja? Und da müssen wir schauen, dass wir diese Menschen einfach viel mehr abholen. Ja? Gerade auch zum Beispiel, was Förderprogramme angeht. Ja, ich meine, ich bin selbst jemand, ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte immer Zugang und die Möglichkeit, Stipendien zu bekommen und Förderprogramme zu bekommen. Die sind immer nur für Studenten. Die sind immer nur für Leute, die an Hochschulen sind. Die sind nicht für Leute, die eine Ausbildung machen. Ja? Und das ist wirklich ein Problem, weil es ja auch dann einfach eine eingeengte Perspektive gibt. Ja? Und genau das hat, glaube ich, die Vergangenheit gezeigt. Wir brauchen keine eingeengten Perspektiven. Wir müssen die Zugänge alle haben. Nur so können wir das auch die Probleme, die wir haben, im Sinne von allen lösen und da verschiedene Realitäten, die Lebensrealitäten der Menschen sind nun mal unterschiedlich abbilden. Und das ist eine Aufgabe, die wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich stemmen müssen und wo auch die Autoindustrie eben vorangehen kann. Und das Image dieser Berufe einfach wieder in das richten, das es eben auch verdient.
Simon, eine Realität in dem Zusammenhang ist auch die, ich nenne es gerne Barrierefreiheit und die Zugänglichkeit von Lernen und Weiterbildung für alle Teilbereiche und vor allem auch für die Berufsgruppen, die eben produktiv tätig sind, die direkt tätig sind, die teilweise aber gar nicht mal über eine E-Mail-Adresse verfügen oder einen Zugang zu einem Rechner am Arbeitsplatz und man sich dann immer hinstellt, ja, Weiterbildung, Qualifizierung, Upskilling, lebenslanges Lernen, um mal einige Buzzwörter zu bemühen. Da haben wir aus meiner Sicht in Automotive noch ziemlich Nachholbedarf, was eben die Breitenkompetenz in der Fläche angeht. Woran liegt es, dass da immer noch so ein bisschen das verhaftet ist, dass Weiterbildung vor allen Dingen für White-Collar was ist, aber im Blue-Collar-Bereich da teilweise die grundsätzlichen Voraussetzungen noch gar nicht gegeben sind? Also es verändert sich, es gibt tolle Beispiele, Conti, Schaeffler, BMW, viele machen da was, um nur einige zu nennen. Aber wie seht ihr das? Also was müsste man tun, um da auch wirklich stärker ins Doing zu kommen und weniger eben über Lernkultur zu philosophieren?
Ich glaube, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Wir stehen da noch am Anfang. Es gibt aber auch schon einige, die da gut vorangehen. Du hast ja auch gerade schon einige Unternehmen genannt. Das finde ich ganz gut, dass du sie genannt hast, weil sonst heißt es hinterher wieder, wieso habe ich die genannt und keine anderen? Deswegen werde ich jetzt mal keine weiteren Unternehmen nennen, aber es gibt ganz viele auch unter unseren Mitgliedern, die da inzwischen vorangehen, innovative Konzepte haben, wie sie die Leute mehr einbinden können. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sowohl in der Autoindustrie als generell in der Industrie oder im Handwerk und eher den Berufen, wo man eben nicht am Schreibtisch sitzt, jetzt erst so wirklich realisiert wurde. Und es ist ja auch Teil dessen, dieser gesamten Wahrnehmung, dass man da viel mehr machen kann. Und tatsächlich, das ist die ganz ehrliche Analyse der Geschichte ist, da muss noch mehr kommen. Und da muss man eben auch, was ich wichtig finde bei diesen Prozessen, ist, dass man eben, wenn man das jetzt etabliert, ja, und wenn man jetzt versucht, richtigerweise diese Menschen in diese Prozesse viel mehr zu integrieren. Und erstens ist das ja auch absolut wertvoll, weil man dadurch Potenzial freischaltet. Ja, also ich meine, jeden Cent oder jeden Euro, den man in Bildung, in Weiterbildung investiert, ist ein Investment, das sich auszahlt. Das ist das eine. Das andere ist, man muss es aber auch im Sinne mit diesen Mitarbeitern gestalten. Also das Falsche wäre eben, dass das von oben quasi bestimmt wird, jetzt kommt dies, das, jenes, sondern dass man wirklich auch in Gesprächen herausfindet, weil in diesen Bereichen muss man das teilweise anders organisieren, wie bei den Menschen, die vielleicht am Schreibtisch sitzen sonst den ganzen Tag, weil eben die Lebensrealität eine andere ist, der Alltag ein anderer ist. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass man da von Anfang an eben nicht an dieser Sache vorbeigeht, sondern mit diesen Menschen in diesen Positionen spricht und auf Basis dessen Konzepte entwickelt. Und Philipp, absolut richtig, da haben wir noch einiges vor uns, aber ich glaube, das haben wir erkannt und sind auf dem richtigen Weg und da wird auch noch einiges kommen.
Wenn wir davon sprechen, dass einige Leute dann auch also so ausgebildet werden müssen und wir müssen sich zukunftsfit machen. Wenn man in den Zeitungen dann auch liest, dann kommt man auf also Wörter wie Metaverse, Multiverse, Thingiverse, Volvoverse. Ich weiß nicht, ob es ein Audiverse gibt, wenn wir jetzt Automarken nennen wollen. Wo steht die Autoindustrie mit den ganzen Verses da?
Ja, also das ist ja gehört letztlich zum Thema Daten und allem, was in Zukunft kommt, auch autonomes Fahren und Ähnliches. Da passiert gerade ganz viel. Ja, also beispielsweise mit dem Adaxo-Konzept haben wir ja selbst in der Autoindustrie ein Konzept entwickelt, was quasi Datenübertragung, Datensicherheit in Zukunft regeln soll, auch auf europäischer Basis. Das wird da ja im nächsten, also bis jetzt sieht so aus, als wird es erstes Quartal 2023 auf die Agenda genommen, hat sich auch ein bisschen verschoben. Aber wir sind da natürlich in einer Position, wo wir aufholen und nachlegen müssen. Ja, ich meine, wir wissen alle, was Software angeht, kommen die großen Player es ist ja auch im Auto, nimmt es ja jetzt erst immer mehr Einzug, aber die großen Software-Player verbindet man immer mit Amerika. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Und jetzt muss man eben schauen, wie können wir nachlegen, wie können wir da auch selbst eigene Systeme entwickeln, wie können wir da selbst Standards setzen und auch wirklich für den Kunden, für den Verbraucher und Verbraucher einen Mehrwert schaffen. Und da sind alle daran, das zu schaffen. Ich bin mir auch sicher, dass wir das schaffen werden. Die Sache da ist ganz klar, die gesetzlichen Regelungen müssen getroffen werden, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Und dann schaffen wir das auch, dass wir dort die Standards in Zukunft angeben, weil diese Standards oder alles, was Software angeht, wird im Automotive-Bereich eine immer größere Rolle spielen. Ja, ich meine, irgendwann ist das mal so eine Art Software auf Rädern. Ja, also da sind wir noch nicht, aber irgendwann wird es so sein. Und dafür werden jetzt die Grundfesten, die Bausteine gelegt. Und wir sind da, alle Unternehmen sind da dran. Und ich bin da zuversichtlich, dass auch da, wenn wir dann in ein paar Jahren mal wieder die Patentanmeldungen und die Innovation Rankings ansehen werden, dass da unsere Unternehmen wieder ganz vorne mit dabei sind, so wie sie es ja jetzt auch sind.
Jetzt war ja in der Vergangenheit so ein bisschen der Begriff des digitalen Zwillings hat eine große Rolle gespielt. Man versucht Produktionsprozesse, Produkte, Entwicklungsprozesse virtuell abzubilden, zu simulieren, mit Echtzeitdaten zu verheiraten. Jetzt haben wir gerade auch schon was über das Metaverse gehört. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, so in den nächsten 10, 20 Jahren und mal uns vielleicht auch lösen von dem, was schon alles möglich war. Welche Rolle wird denn diese virtuelle Welt für Automotive spielen? Weil natürlich, das Fahrzeug an sich ist ja ein physischer Gegenstand. Wir merken aber, dass immer mehr Komponenten ja virtuell werden. Auch das Auto eher ein Device wird. Habt ihr da auch für euch so ein bisschen mal überlegt, welche Szenarien da kommen werden und welche Rolle mit diesen ganzen Zukunftskonzepten verbunden sind?
Es ist natürlich eine super spannende Frage und auch so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, habe ich immer so ein bisschen Science-Fiction-Moments, weil es ist ja irgendwie so, wir alle kennen die Filme, wo die Autos quasi ohne Fahrer durch die Luft schweben und man dann hinten drin sitzt und irgendwie was ganz anderes macht. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer vorauszusehen. Bestimmte Dinge, die wir schon angesprochen haben, die kommen ganz sicher. Ja, also das autonome Fahren wird kommen. Und ich glaube auch, dass genau deswegen das Auto sich in seiner Funktion verändert. Ja, meiner Meinung nach wird das Auto tatsächlich immer mehr Gemeinschaftsfunktionen wahrnehmen. Wir sind da ja schon in der Nähe. Ja, also und durch dieses autonome Fahren alleine, was das für Möglichkeiten gibt für die Menschen, die auf dem Land leben, ja, wo man natürlich mit öffentlichem Nahverkehr nicht jeden Einzelnen abdecken kann. Wenn man aber autonomes Fahren hat und dann wirklich die alte Dame zum Arzt abgeholt werden kann oder das Kind zum Fußball gefahren werden kann und nicht mehr jeder ein Auto braucht, sondern Autos dann eben auch geteilt werden können viel mehr, dann glaube ich, dass eben dieser Entertainment-Bereich und alles, was eben Software natürlich auch eine größere Rolle spielen wird, ja, das Auto kann in Zukunft auch so eine Art Büro sein, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Schon jetzt arbeiten viele Menschen viel im Auto, dafür braucht man heute noch einen Fahrer, irgendwann wird man dann wahrscheinlich keinen Fahrer mehr brauchen, sondern das Auto fährt und man kann hinten arbeiten. Ich glaube, das kommt halt ganz drauf an, aber eine Sache müssen wir dabei immer bedenken, das vergisst man oft. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch die Akzeptanz dafür schaffen. Ja. Also weil wenn man jetzt mal so schaut und wenn man, also erstens das Wort autonomes Fahren, da können schon ganz viele Menschen gar nichts mit anfangen. Ja? Also und wenn man es jetzt erklären würde, okay, wenn ich jetzt eine Straßenumfrage machen würde und ich würde sagen, ja, würden Sie sich in ein Auto setzen, in dem kein Fahrer drin sitzt, sondern das Auto fährt automatisch. Es würde wahrscheinlich ein bisschen vom Alter der jeweiligen Befragten abhängen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Mehrheit dafür hätte, dass man sagen würde, ja, will ich unbedingt und will ich gerne ausprobieren. Das heißt, wichtig ist, dass man bei all diesen Prozessen die Menschen mitnimmt und dass wir denen auch von Anfang an klar machen, was das bedeutet, welche Möglichkeiten da drin liegen. Es gibt natürlich auch noch ganz viele Fragen, was Sicherheit, was Gesetzliches angeht und gerade mit autonomem Fahren und mit allem, was vernetztes Fahren bedeutet, wird natürlich die schon genannte Cybersecurity immer wichtiger. Ja, also da muss man natürlich absolut sicherstellen, dass da keiner von außen ran kann, weil natürlich ist so etwas grundsätzlich angreifbar, beziehungsweise könnte ein potenzielles Ziel sein. Und deswegen muss man umso mehr sicherstellen, dass das absolut auszuschließen ist. Das heißt, wir haben da noch ganz viele Aufgaben, was Sicherheit angeht, aber auch was Aufklärung, was die Menschen mitnehmen angeht. Und dann kommen da sicherlich spannende Zeiten auf uns zu, wie genau die dann aussehen und wie wir in 20 Jahren unterwegs sein werden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wird Spaß machen.
Wie viel Visionär gilt dann auch für die Autoindustrie als Zukunftsskill? Bilden wir genug Visionäres aus in den Reden der Mitarbeiter der Autoindustrie?
Das ist natürlich, glaube ich, sehr individuell abhängig von dem, von der Abteilung, von der Position, in der man jeweils arbeitet. Ich glaube aber auch hier, dass ganz oft das viel abteilungsübergreifender sein sollte. Ja? Also ich meine, man hat ja dann oft in den einzelnen Unternehmen Abteilungen, die sich mit Zukunft, mit Technologien der Zukunft und so weiter beschäftigen. Aber ganz oft entstehen die Ideen dann auch vielleicht in einer ganz anderen Abteilung, weil man im Alltag mit einer gewissen Problematik beschäftigt ist und dann merkt, das könnte man doch eigentlich verändern. Das heißt, ich glaube, hier brauchen wir viel mehr Vernetztheit und ich glaube, dafür sind auch immer flache Hierarchien gut, damit man entsprechend kommunizieren kann, dass sich Menschen auch wohl damit fühlen, vielleicht eine bestimmte Innovation, die sie sich vielleicht vorstellen könnten, anzusprechen. Und gleichzeitig glaube ich, dass was auch ganz grundsätzlich ist, weil wir ja jetzt viel darüber reden, was ist in der Zukunft möglich und was können wir in der Zukunft schaffen, dass wir uns einen Grundsatz beibehalten, der im Moment auch immer so ein bisschen in der öffentlichen Debatte fast schon so einen negativen Beiklang hat teilweise, und das ist die Technologieoffenheit. Ja? Wir müssen uns wirklich beibehalten, technologieoffen zu bleiben und uns nicht irgendwie vorab auf eine bestimmte Technologie, auf eine bestimmte Lösung festzulegen. Das schränkt Innovationen ein und das schränkt eben auch Forschung und Entwicklung ein. Es kann immer aus jeder Richtung was kommen und deswegen Technologieoffenheit ist meiner Meinung nach ganz zentral, sowohl was Digitalisierung angeht, als auch was Nachhaltigkeit angeht, ja. Und da eben auch das Ganze zu kombinieren. Das sind ja zwei Themen, die oft getrennt voneinander betrachtet werden. Aber ich glaube wirklich, die Zukunft gehört dem, der Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenkt und zusammenlöst. Der schafft es wirklich, die neuen Maßstäbe zu setzen und auch dauerhaft eine führende Rolle in dieser Welt einzunehmen.
Ja, das können wir nur so unterschreiben. Das ist auch immer unser Motto, dass nicht zwei Themen Silos sein sollten, sondern wir werden eine Kreislaufwirtschaft nur dann hinbekommen, wenn wir auch digitale Prozesse haben und Datentransparenz. Und andersrum wird natürlich eine gesunde Digitalisierung nicht ohne Nachhaltigkeit funktionieren. Insofern schließen wir uns diesen fast schon Schlussworten gerne an. Aber bevor wir zu den Schlussworten kommen, lieber Simon, kommen wir zu unseren zwei Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen immer stellen. Die erste kommt von mir, die zweite von der Anne. Und ich würde gerne von dir zunächst einmal wissen, was für dich so ein bisschen die Themen sind, die in nächster Zeit für dich oberste Priorität haben. Und du kannst jetzt überlegen, ob du es aus persönlicher Perspektive, aus VDA-Perspektive oder aus noch einer ganz anderen Perspektive beantwortest. Also was sind für dich so die drei Themen, die aus deiner Sicht in nächster Zeit besonders kritisch sind?
Okay, dann fange ich einmal ganz professionell an mit dem Beruflichen. Ja. Was ist da für dich entscheidend? Und ich glaube, da, was ich für mich als Mission habe oder für den VDA oder für die Industrie allgemein ist, glaube ich, dass man wieder ein bisschen es schafft, zusammenzudenken und nicht dieses Gegeneinander. Das Industrie an sich hat manchmal diesen negativen Beiklang, ja, die Interessen der Industrie letztlich wirklich klar zu machen, die Interessen der Industrie sind die Interessen der Gesellschaft, ja. Nur wenn wir Wohlstand haben, wenn wir eine funktionierende Industrie haben, können wir auch den Sozialstaat uns leisten. Nur wenn wir Wohlstand, wenn wir eine funktionierende Industrie haben, können wir weltweit ein Player sein, der mitbestimmt. Und ich glaube, da sollte man viel mehr zusammenarbeiten als gegeneinander arbeiten, weil wir im Endeffekt auch beim Thema Nachhaltigkeit ja eigentlich alle die gleichen Ziele haben, ja. Und der Weg dahin. Da haben wir unterschiedliche Meinungen und über den muss man eben debattieren und genau das muss eben auch funktionieren und da muss man offen rangehen. Das wäre, glaube ich, so auf beruflicher Ebene mein Top auf der Agenda ganz oben. Auf meiner persönlichen Agenda ganz oben ist, muss ich mir überlegen, nächste Woche wird meine kleine Schwester 18 und da ist auf meiner Agenda, dass ich versuche, diesen Tag für sie ein bisschen unvergesslich zu machen. Deswegen habe ich mir da auch Urlaub genommen und fahre einmal in den Westerwald, in meine Heimat, um mit meiner kleinen Schwester zu feiern. Ja, und ich glaube, das sind so gerade zwei Prios in meinem Leben aus zwei unterschiedlichen Bereichen.
Wunderbar.
Genau, und Simon, ich habe drei Fragezeichen für dich. Die drei.
Jetzt können wir noch die Visitenkarte rüberreichen, die in jeder Folge einmal rübergereicht wird.
Die drei Sachen, die man unbedingt für die Zukunft lernen soll, was wären die?
Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine Sache ist Soft Skills. Ich glaube, das muss viel stärker man kann so etwas nicht in den Lehrplan aufnehmen, aber man muss Menschen viel mehr Soft Skills vermitteln. Man muss Menschen in dem Kontext auch viel mehr Medienkompetenz vermitteln. Beispiel wieder meine kleine Schwester. Die lernen darüber so gut wie nichts in der Schule. Das ist Learning by Doing. Ja? Also gerade auch was Social Media angeht, wie erkennt man, ob eine Quelle seriös ist? Wer versucht da, welche Meinung wie durchzupushen? Das ist so elementar. Also Soft Skills, Medienkompetenz wird was ganz Zentrales für die Zukunft sein. Das Weitere ist, glaube ich, wir müssen lernen, uns wieder tiefer in Themen einzuarbeiten und nicht immer ganz schnell zu allem eine Meinung zu haben. Das ist so ein bisschen die Tendenz. Ich war selbst Journalist, ja, ich meine, ich weiß, es zählt oft, schnell zu sein und schnell eine Schlagzeile zu haben, aber Schnelligkeit ist nicht immer das Wichtigste und ganz oft bei ganz vielen Themen, die wir im Moment auf der Welt haben, hilft es sich manchmal mit Themen stärker zu beschäftigen, ja, und dann auch wirklich in die Tiefe zu gehen, um dann Entscheidungen zu treffen, die auch langfristig wirksam sein können, ohne immer Schnellschuss und wir sind jetzt die Schnellsten und vielleicht stehen wir auf der richtigen Seite oder ähnliches, sondern dass man wirklich teilweise einfach mehr überlegt und sich manchmal auch ein bisschen Zeit lässt mit der Entscheidung. Nicht, dass wir bei vielen Sachen schneller handeln müssten, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber manchmal ist es gut, sich mit einer Sache ein bisschen ans Ende zu denken. Und der dritte Punkt, den ich mir wünsche, ist tatsächlich, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung oder dass wir wieder lernen müssen, ist tatsächlich einander zuhören. Mhm. Das habe ich in dieser Branche gelernt oder in dieser Zeit als Pressesprecher beim VDA. Ist man natürlich mit als Autoindustrievertreter, begegnet man oft, gerade in Berlin, ja, also ist ja vielleicht auch ein bisschen liberaler in vielen Einstellungen, aber wenn ich da auf irgendeiner Hausparty bin und erzähle, was ich mache, dann ist man dann erstmal so direkt in so einem negativen Vibe und dann gibt es irgendwelche Vorurteile, die damit verbunden sind, sondern dass wir wieder lernen, ein bisschen offener in Gespräche reinzugehen und auch wirklich mit der Möglichkeit, dass der andere eben auch eine Position haben könnte, die irgendwie überzeugend ist oder richtig ist und man sich so annähert. Ja, gerade dass junge Menschen, das finde ich nämlich oft das Traurige, das habe ich auch an der Uni gemerkt, wieder lernen, andere Meinungen zu akzeptieren, ja, solange sie in einem gewissen Rahmen sind, über bestimmte Sachen brauchen wir nicht reden, aber andere Meinungen zu akzeptieren und somit auch zu lernen, ja, also meine Meinung oder meine Position wird ja nur stärker, wenn ich mich mit den Meinungen und Positionen von anderen auseinandersetze, weil ich das dann integrieren kann in meine Argumentation. Das wären meine drei Takeaways für die Zukunft.
Wow, das sind große Punkte, sehr große Punkte, und ich glaube, gerade in den vielen, ja, konfliktbehafteten Themen, die wir gerade um uns herum haben, sind das ganz wichtige Punkte, diese Offenheit, das Zuhören, auch das Gemeinschaftliche. Wenn wir das ein bisschen besser schaffen, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Lieber Simon, das war ein spannendes Gespräch über die Automobilindustrie und viele andere Fragestellungen rund um Digitalisierung, digitale Kompetenz. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, liebe Anne. Danke, lieber Philipp, für die Einladung. Es ist eine tolle Reihe. Ich bin treuer Zuhörer und hoffe natürlich auch, dass ich einige drei Fragezeichen-Fans draußen erreicht haben, die jetzt sich auch auf die nächste Folge freuen. Ja, aber vielen Dank für das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Liebe Simon auch, also vielen herzlichen Dank von mir. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der die Hörspiele liebt und sagt, dass wir ein bisschen besser zuhören sollten, wenn wir die Zukunft bestreiten wollen. Uns ein bisschen von Science Fiction erzählt hat und beim Verband arbeitet, der die Ideen auf die Straße bringt. Das war das Gespräch heute mit Simon Schütz, Leiter der Pressestelle beim Verband der Automobilindustrie, VDA. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben von einem ebenso spannenden Gast, wie Simon das heute gewesen ist, dann bitte her damit unter E-Mail-Adresse info@podcast.ifino.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast kannst du ja verfolgen, was sich sonst noch tut bei uns im Podcast. Und die, die öfters mal dabei sind, die wissen es, Philipp und ich machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.